Jesus, wir danken dir für den kraftvollen Namen von dir. Ich danke dir, dass wir in deinem Namen sehen können, wie Menschen geheilt werden. Ich danke dir, dass wir in deinem Namen Frieden haben. Gott, ich danke dir, dass dein Name ausgerufen ist über unserem Leben. Ich danke dir für den wunderbaren Sieg, den du am Kreuz für uns errungen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen hier bist und dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns sprechen wirst. Ich danke dir für deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Und wir beten das in dem wunderbaren, kraftvollen Namen von Jesus. Amen, Amen. Können wir der Band einen Applaus geben? Das brauche ich. Den brauche ich. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte mich kurz nochmal vorstellen. Mein Name ist Stefan Dahms. Bin verheiratet seit 15 Jahren mittlerweile. Wir haben zwei wunderbare Töchter, die mich auf Trab halten. Unser Haus besteht auch sehr viel rosa. Sehr spannend alles. Meine Familie kann leider heute Morgen nicht hier sein, weil wir gerade dabei sind, Gemeindegründung zu starten. Das heißt, sie sind dabei gerade mit dem Kernteam sich zu treffen und Dinge vorzubereiten, haben mich heute freigesetzt, dass ich bei euch sein kann. Und ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich war schon hier, aber einige wissen es nicht. Ich wurde ein paar Mal schon eingeladen, einfach mit einigen Leitern mich zu treffen, ein paar Impulse weiterzugeben. Und so wie ihr gerade sitzt, das ist eigentlich meine Schuld. Also wenn euch das nicht gefällt, ich bin schuld. Ich habe gesagt, lasst uns mal was anderes ausprobieren hier im Saal. Lasst uns mal die Stühle anders stellen. Weil wir sind so, Menschen sind Gewohnheitstiere, habe ich das Gefühl. Ne? Wir haben es immer gerne so, wie es immer ist. Aber manchmal ist es gut, dass irgendwas Neues in unserem Leben passiert. Und ich habe folgende Geschichte, wo ich gedacht habe, wie kann ich anfangen, meine Predigt, was ist ein Impuls, den ich mit euch auf den Weg geben kann. Und ich möchte mit einer Geschichte anfangen von Kofi Annan, den ehemaligen UNO-Generalsekretär. Und er schreibt in seiner Biografie Folgendes. Und zwar kam eines Tages sein Lehrer in die Schulklasse und hielt ein großes weißes Blatt Papier vor der Klasse hin. Und er fragt die Klasse, was seht ihr? Und alle riefen sofort, einen schwarzen Punkt, kein weißes Blatt, einen schwarzen Punkt haben wir entdeckt. Und der Lehrer sagte, ja, ist richtig, da ist ein schwarzer Punkt auf dem weißen Blatt. Aber dass mir ja nicht mit dieser Einstellung durchs Leben geht. Menschen sind interessante Wesen. Wir tendieren dazu, uns mehr auf das Negative als auf das Positive zu fokussieren. Besonders in Urlaubsorten sind Deutsche dafür bekannt, dass sie sich über alles und jeden beschweren. Fast ein Viertel der Deutschen sind mit ihrem Leben unzufrieden, doch gleichzeitig sind wir eins der reichsten Länder dieser Welt. Es gibt einen Planet Happiness Index, also einen Planet Glücklichkeitsindex. Das auf der Zufriedenheitsskala Länder, auf dieser Zufriedenheitsskala sind Länder wie Costa Rica, Vietnam oder Kolumbien ganz weit vorne. Und Deutschland liegt auf Platz 46, USA nur auf Platz 105. Zufriedenheit hat also nichts mit Besitz oder Lebensqualität im materiellen Sinne zu tun. Und wir wollen heute Morgen darüber sprechen, wie wir Zufriedenheit finden in einer chronisch krankhaft unzufriedenen Welt. Einige Menschen glauben, dass es niemals zuvor eine Zeit gab in der Menschheitsgeschichte, in der Unzufriedenheit ein größeres Problem gewesen wäre. Denk einmal nur darüber nach. Niemals zuvor hatten Menschen so viel und dennoch wollten wir so viel mehr. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir gar nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Mein Ziel ist es, dass wir uns Quellen der Unzufriedenheit heute Morgen anschauen in unserem Leben und was das Geheimnis wahrer Zufriedenheit eigentlich ist. Daher wollen wir einmal anschauen, woher kommt diese krankhafte Unzufriedenheit. Es gibt ja manchmal Unzufriedenheit, wo man denkt, das ist gute Unzufriedenheit. Einige Dinge sollen sich verändern, sollen sich verbessern, aber es gibt eine krankhafte Unzufriedenheit. Was sind die Quellen für unsere Unzufriedenheit? Einige Soziologen sagen, dass die ganzen sozialen Medien eine der größten Quellen für unsere Unzufriedenheit sind. Denn dadurch passiert es, dass wir das Leben anderer Menschen sehen, das so perfekt aussieht immer auf diesen ganzen Bildern und wir uns wie Versager fühlen. Und niemals zuvor konnte man Beliebtheit so gut messen wie heutzutage dank der sozialen Medien. Früher war es so, als wir im Sportunterricht Mannschaften gewählt haben, dann wusste ich, bei Fußball bin ich immer so der Erste, Zweite, Dritte, der gewählt worden ist. Aber wenn es dann so andere Dinge gab, wie Volleyball oder so, dann war man eher so 14., 15. in irgendeine Mannschaft gewählt worden ist. Aber Kevin wurde immer als Erster gewählt. Egal was für ein Sport, was für eine Mannschaft gewählt werden muss, Kevin war immer vorne dabei. Aber heutzutage, also man konnte es so abschätzen, man wusste, okay, Kevin war beliebt, ich bin nur 2, 3 Position weiter unten. Aber dann gibt es heutzutage die sozialen Medien und vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen, aber wir fangen an, uns zu vergleichen. Ich habe 287 Follower, er hat 492, also bin ich nur so halb beliebt wie er. Oder mein Bild hat nur 19 Likes bekommen, das davor nur 12 und mein Rekord ist 33. Aber wenn Michael was postet, kriegt er mal Likes im dreistelligen Bereich. Das ist nicht fair. Und so vergleichen wir uns und schlussfolgern, jeder andere hat ein so viel besseres Leben als wir. Und mein Leben ist einfach nur komisch und langweilig. Je mehr wir uns mit anderen vergleichen, umso weniger sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Und da kommen wir zur ersten Quelle der Unzufriedenheit. Die erste Quelle der Unzufriedenheit ist Eifersucht. Jemand definierte Eifersucht wie folgt. Definition von Eifersucht: sich ärgern über die Güte Gottes im Leben anderer und das Ignorieren der Güte Gottes im eigenen Leben. Die Definition fand ich herrlich. Sich ärgern über die Güte Gottes im Leben anderer und das Ignorieren der Güte Gottes im eigenen Leben. Studien an 2 Universitäten in den USA haben untersucht, was passiert, wenn Studenten eine halbe Stunde sich auf Facebook aufhalten und was für Gefühle danach in ihnen entstehen, nachdem sie 30 Minuten auf Facebook waren. Und was sie festgestellt haben, war, dass 1/3 der Studenten sich signifikant depressiv gefühlt haben und Eifersucht als Nummer 1 Emotion angegeben haben, von einer halben Stunde Facebook. Und ich glaube, das sind reale Probleme und ich möchte, dass wir heute Morgen sehr ehrlich zu uns selber sind und jede Art von Eifersucht und Unzufriedenheit offenlegen, die in unserem Herzen sind. Vielleicht siehst du jemanden ein Bild von einem neuen Auto posten und denkst so, ich hasse mein Auto, ich will auch ein neues Auto haben. Oder deine beste Freundin hat einen tollen Kuchen gepostet, den sie für ihre Familie gebacken hat. Und du siehst weiter als nur diesen blöden Kuchen, du siehst diese perfekte, tolle, aufgeräumte Küche und den Thermomix, den du dir schon immer gewünscht hast. Wer braucht schon den Kuchen, ich will den Thermomix haben. Oder deine Freunde sind schon zum 3. Mal in Urlaub und du verbringst dieses Jahr deinen Urlaub auf Balkonien oder Terrassanien. Der Arbeitskollege, der die Gehaltserhöhung bekommen hat. Die Freunde, die sich ein neues Haus gekauft haben. Oder die Ferienwohnung auf Sylt. Oder die Frau, die gleiche Jacke anhat wie du, aber dir steht sie viel besser als ihr. Und je mehr du dich vergleichst, umso unzufriedener wirst du über dein eigenes Leben. Wenn du ehrlich heute Morgen mit dir bist, haben wir uns alle schon einmal ertappt, dass wir eifersüchtig auf jemand anders waren und wir angefangen haben, uns zu vergleichen. Sprüche 14, Vers 30 sagt Folgendes: Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Eifersucht ist wie Eiter in den Gebeinen. Deswegen sollten wir heute jede Art von Eifersucht aus unserem Leben hinausbringen. Die zweite Quelle der Unzufriedenheit ist Vergesslichkeit. Unsere menschliche Seele leidet an Amnesie. Was bedeutet das? Martin Luther drückt es einmal wie folgt aus: Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat. Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat. Und wenn du das nur mal auf deine Beziehung runterbrichst und an was du dich erinnerst, was der und der, der Arbeitskollege, der das und das gemacht hat und das gesagt hat, man kannst du dich an die guten Dinge erinnern? Oder wenn du in einer Partnerschaft gerade herausgefordert bist und du all die Dinge in deinem Kopf hast, was dein Partner alles falsch macht und wo er sich nicht richtig verhalten hat und dass er den Hochzeitstag vergessen hat und keine Ahnung was, aber kannst du dich an die guten Dinge erinnern, die er getan hat? Unsere Seele ist so vorprogrammiert, dass es ihr leicht fällt, die negativen Dinge zu behalten. Doch die positiven werden ganz schnell wieder vergessen. Wir können uns daran erinnern, was Bruder Böse Zunge vor einem Jahrzehnt uns angetan hat. Aber das Gute, was wir letzte Woche erlebt haben mit Bruder freundliches Wort, daran können wir uns nicht mehr so gut erinnern. Und Vergesslichkeit führt bei Menschen zu der dritten Quelle der Unzufriedenheit, und zwar Ungeduld. Ungeduld. Ein vergesslicher Mensch wird immer leichter in Ungeduld abrutschen. Ein zufriedener Mensch hat gelernt zu warten und auf Gott zu vertrauen. Ein vergesslicher Mensch wird schnell ungeduldig und zeigt mit seinem Verhalten nur seine Unzufriedenheit, Unreife und sein Egoismus. Ein schlauer Italiener, Antonio Rivavoli, sagte: Ungeduld und Dummheit sind verwandt. Ungeduld und Dummheit sind verwandt. Alles muss dann passieren, wenn ich es will. Die Welt muss nach meiner Geige tanzen. Aber Zufriedenheit erwächst aus Geduld. Gott wartet nicht mit einigen Dingen in unserem Leben, uns zu quälen, sondern um uns vorzubereiten. Wir lesen in Römerbrief Kapitel 5 die Früchte der Geduld, nämlich Erfahrung, Hoffnung und Liebe. Denn es geht Gott viel mehr darum, was er in uns wirkt, als was er für uns tut. Und in dem Maße, wie unsere Geduld und Gottvertrauen wächst, wird unsere Zufriedenheit zunehmen. Ungeduld bringt uns dazu, dass wir anfangen, die richtigen Dinge aus den Augen zu verlieren und wir anfangen werden, andere Dinge zu begehren. Und das ist die vierte Quelle der Unzufriedenheit. Falsche Ziele und falsche Motivation. Zufriedenheit bedeutet nicht, keine Ziele mehr zu haben. Einige sind so, okay, ich bin einfach zufrieden, ich hoffe auf gar nichts mehr. Ich erwarte einfach gar nichts mehr vom Leben, dann kann ich nicht enttäuscht werden und dann führe ich ein zufriedenes Leben. Ich glaube nicht, dass das ein Leben ist, dass es sich lohnt zu leben, sondern entscheidend ist die Motivation und das Ziel dahinter. Die krankhaft unzufriedene Person sieht sich um und sagt, ich verdiene etwas viel Besseres als das hier. Es ist kein Zufall, dass Benjamin Franklin sagte, Zufriedenheit macht einen armen Mann reich, Unzufriedenheit macht einen reichen Mann arm. Unzufriedenheit ist der Krebs der Seele. Sie zerfrisst unsere Freude, zerfrisst unser Glück, zerstört unsere Perspektive vom Sinn des Lebens und erzeugt eine todkranke Seele, sodass alles negativ aussieht. Wir können nicht glücklich sein, weil wir nie glücklich sein werden. Wir können nie zufrieden sein, weil wir nie zufrieden sein werden. So eine Person ist wie eine verlorene Seele. Bedauernswert heute, bedauernswert morgen, verloren im Meer der Unzufriedenheit. Wir wollen immer etwas anderes, als wir gerade haben. Wenn wir jung sind, wollen wir gerne älter wirken. Wenn wir alt sind, versuchen wir alles, um jung zu wirken. Wenn etwas alt ist, wollen wir etwas Neues. Wenn wir etwas Neues haben, wollen wir etwas noch Neueres. Wenn wir etwas Kleines haben, wollen wir etwas Größeres. Wenn wir etwas Großes haben, wollen wir etwas Riesengroßes. Wenn wir 100 Euro geschenkt bekommen, wollen wir 200 Euro haben. Wenn wir 200 Euro haben, wollen wir 500 Euro. Wenn wir eine Wohnung haben, wollen wir eine Eigentumswohnung. Wenn wir eine Eigentumswohnung haben, wollen wir ein Haus. Wenn wir ein Haus haben, wollen wir ein größeres Haus. Am besten eine Villa oder wie wäre es mit einem Schloss oder ein neueres Haus, ein schöneres Haus oder vielleicht dann doch etwas Kleineres wieder, wie eine Eigentumswohnung. Wenn wir eine Arbeit haben, träumen wir von einer besseren Arbeitsstelle, einem besseren Gehalt, einer neuen Herausforderung, besseren Möglichkeiten, netteren Arbeitskollegen und am besten noch mehr Urlaubstage. Nichts davon ist ungewöhnlich. Wir können vielleicht unsere Umstände nicht ändern, aber wir können unsere Einstellung verändern. Jemand sagte einmal, ich bin überzeugt, dass das Leben zu 10% aus dem besteht, was passiert und zu 90%, wie ich darauf reagiere. Aber die Realität sieht so aus, dass viele von uns genau andersrum leben. Wir leben so, als ob das Leben aus 90% aus dem besteht, was mir passiert und ich nicht viel machen kann, um mein Leben eigentlich wirklich zu verändern. Ich bin das Opfer meiner Umstände. Ich finde beeindruckend, wie General Abrams sich verhielt im Zweiten Weltkrieg, nachdem seine Truppen von allen Seiten von feindlichen Truppen umgeben waren. Er sagte zu seiner Armee, meine Herren, zum ersten Mal haben wir nun die Gelegenheit, den Feind in alle Richtungen anzugreifen. Meine Frage ist, siehst du deine Lebensumstände in deinen Lebensumständen das Problem oder die Möglichkeit? Oder um bildlich zu sprechen, siehst du die Dornen oder siehst du die Rosen? Was ist das Geheimnis eines zufriedenen Lebens? Was ist das Geheimnis eines zufriedenen Lebens? Es gibt eine Geschichte über eine Frau, die auf einen kleinen, sehr alten Mann zuging, der auf seiner Veranda in seinem Schaukelstuhl saß. Sie sagte, mir ist aufgefallen, wie glücklich und zufrieden sie aussehen. Was ist ihr Geheimnis für ein langes, glückliches Leben? Der Mann antwortete, ich rauche 3 Schachteln Zigaretten am Tag, ich trinke 1 Kiste Whisky die Woche, esse viel fetthaltiges Essen und mache niemals Sport. Das ist unglaublich, sagt die Frau. Wie alt sind Sie? Der Mann antwortete, 26. Der Apostel Paulus ist ein wirkliches, großes Vorbild. Also dieser Mann sollte kein Vorbild für uns sein, wenn es um das Geheimnis der Zufriedenheit geht. Wir werden uns einen Vers anschauen, den Paulus schreibt. Und was mir wichtig ist, diesen Vers schreibt er nicht, als er gerade am Strand liegt und einen Cocktail mit einem Schirmchenstrohhalm trinkt, sondern diesen Vers schreibt er, als er mitten im Gefängnis war, angekettet an Elite-Soldaten. Und er schreibt folgende Verse, eigentlich in einer der dunkelsten Zeiten in seinem Leben, schreibt er folgende Verse. Philipperbrief Kapitel 4, Verse 11 und 12. Er schreibt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Mit anderen Worten, wenn das Leben so verläuft, wie ich es geplant habe, oder das Leben überhaupt nicht so verläuft, ich kenne das Geheimnis der Zufriedenheit. Wollt ihr das Geheimnis der Zufriedenheit wissen? Hier kommt es. Das Geheimnis der Zufriedenheit in jeder Lebenssituation, ob ich viel habe, ob ich wenig habe, ob es mir gut geht, ob es mir gerade schlecht geht. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist in Vers 13. Denn alles, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist nicht zu finden in dem, was ich habe oder nicht habe. Das Geheimnis der Zufriedenheit finde ich in Christus und Christus allein. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist Jesus Christus und seine Kraft, die in meinem Leben wirkt. Einige denken jetzt vielleicht, ja, ist ja immer so, wir sind in der Kirche, was ist die Antwort? Jesus. So wie die Geschichte von einer Frau, die Kinderstundenarbeit leitete und sie fragte, was ist grün und hüpft durch den Wald? Ein Kind meldet sich, Jesus. Fast ungefähr. Nein, nein. Also ist es nicht so einfach, wie ist die Antwort? Jesus. Es steckt viel, viel mehr dahinter. Und ich möchte euch wie folgt verdeutlichen. Unser Leben besteht aus verschiedenen Kreisen. Der äußere Kreis, der mein Leben ausmacht, ist mein Besitz oder meine Umstände, das, was in meinem Leben ist. Ich habe viel Geld, ich habe wenig Geld, ich habe eine Arbeitsstelle, ich habe keine Arbeitsstelle. Das ist das, was mein Leben ausmacht. Der nächste Kreis ist das Wie. Wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie meine Arbeitskollegen sich mir gegenüber verhalten, wie ich auf Situationen reagiere. Und das Innere ist das Warum. Das Innere ist das Warum, meine Lebenseinstellung, meine Werte und meine Überzeugung. Warum tue ich das, was ich tue? Was sind meine Werte und meine Überzeugungen? Und ich glaube, wir sollten das Leben nicht von außen nach innen leben, von dem, was gerade in meinem Leben ist oder nicht ist, wie ich mich gerade fühle. Also mein Leben, wenn es nach dem Was geht und Wie geht, würde sehr turbulent verlaufen. Aber mein Leben sollte nicht geprägt sein von meinen Umständen und wie ich mich fühle, sondern mein Leben sollte geprägt sein von meinen Werten und Überzeugungen. Denn Werte und Überzeugungen sind etwas viel Stabileres als all das andere, was ich ständig in meinem Leben verändern kann. Mein Leben wird von meinen Werten und Überzeugungen geleitet. Ich möchte von innen nach außen leben und nicht von außen nach innen. Zufriedenheit ist kein Gefühlszustand. Deswegen, Planet Happiness Index hängt nicht davon abhängig, was ich habe, wie viel Geld ich habe, sondern was sie bei all den Ländern, die beim Planet Happiness Index sehr weit vorne sind, werden sie feststellen, dass die Überzeugung, die Lebenskultur eine positive Lebenskultur ist. Mein Leben wird von meinen Überzeugungen und Werten geleitet. Zufriedenheit ist kein Gefühlszustand, sondern eine Lebenseinstellung. Zufriedenheit ist kein Gefühlszustand, sondern eine Lebenseinstellung. Hinter einer Lebenseinstellung verbergen sich Werte, Überzeugungen. Unsere Lebenseinstellung wird von dem Warum gestärkt. Werte und Überzeugungen werden sich nicht so schnell ändern wie meine Gefühle und meine Umstände. Mutter Teresa sagte einmal Folgendes: Du wirst niemals erkennen, dass Christus alles ist, was du brauchst, bis er alles ist, was du hast. Du wirst niemals erkennen, dass Christus alles ist, was du brauchst, bis er alles ist, was du hast. Du möchtest die Kraft der Zufriedenheit finden? Dann lass alles andere beiseite. Und vertraue wieder neu von ganzem Herzen deinem Retter, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Du kannst so viele Likes und Follower haben auf Instagram und Facebook, wie es nur geht. Du kannst dir alle materiellen Dinge kaufen, die du dir wünschst. Aber wenn du nicht Jesu Liebe und seine Kraft in deinem Leben erfährst, wirst du nie echte Zufriedenheit finden. Du wurdest nicht für materielle Dinge geboren, du wurdest für die Ewigkeit geboren. Wenn Christus nicht alles ist, was du brauchst, wirst du immer mit einem Feind kämpfen, der sich Unzufriedenheit nennt. Und Eifersucht wird dein Herz und deine Seele zerfressen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, super, ich möchte das. Ich möchte ein zufriedenes Leben, Leben. Und alle Frauen stoßen ihre Männer an und sagen, das bist du, das bist du. Okay, gut, ich möchte das Geheimnis der Zufriedenheit. Ich möchte ein zufriedenes Leben leben. Wenn meine Kinder, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder sehe, möchte ich mich freuen. Wenn ich meine Frau sehe, ich möchte mich freuen. Ich möchte positiv ans Leben gehen. Wenn meine Kinder mich am Wochenende schon um 6 Uhr wach machen, ich möchte zufrieden sein mit meinem Leben. Okay, wie kann ich ein zufriedenes Leben in einer unzufriedenen Welt führen? Wie kann ich ein zufriedenes Leben in einer unzufriedenen Welt führen? Vielen Dank für diese Frage. Ich werde diese Frage jetzt beantworten. Das Erste, was ich glaube, was hilfreich ist, um ein zufriedenes Leben zu führen, ist, wir werden durch die Kraft Gottes aufhören, uns zu vergleichen. Wir werden durch die Kraft Gottes uns aufhören, zu vergleichen. 2. Korinther 10, Vers 12 sagt, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Welche Dummheit! Vergleichen, sagt die Bibel hier, ist Dummheit. Und wir alle wollen keine dummen Menschen sein, oder? Jetzt wäre ein guter Augenblick, Amen zu sagen. Vielen Dank. Andy Stanley sagte einmal, es gibt nie etwas zu gewinnen, wenn wir uns vergleichen. Dazu folgende Geschichte. Eines Nachts, es war eine warme Sommernacht, da zelteten 2 Freunde in einem Wald. Doch plötzlich wurde ihr Schlaf abrupt unterbrochen durch einen großen, furchteinflößenden Besucher. Ein großer, schwarzer Bär machte sich in ihrem Lager zu schaffen und zerstörte ihre Sachen, warf ihre Rucksäcke weg und erschreckte die Männer fast zu Tode. In der Schreckenssituation schaltete der eine Mann am schnellsten und schnürte seine Joggingschuhe, um vor dem Bären wegzulaufen. Du wirst niemals vor dem Bären davonlaufen können, schrie sein Freund. Aber der andere antwortete nur, ich muss nicht schneller als der Bär sein, nur schneller als du. Okay, aber, wir werden versucht sein, uns zu vergleichen, aber wir werden es nicht tun. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie mein Leben fast zerstört worden ist, zutiefst getroffen worden ist durch mein ständiges Vergleichen. Und zwar war es auf einer Jugendfreizeit. Ich war damals vor 2 Jahren, ich war 15 Jahre, und als ich auf diese Jugendfreizeit kam mit meinem Freund, öffnete sich die Tür und eine wunderschöne Blondine kam herein. Ich dachte, das ist die Frau für mein Leben. Und dann saß sie am Abendbrottisch, als wir alle, die ganzen Jugendlichen von dieser Freizeit saßen sie bei uns am Tisch, und ich habe mich richtig gefreut, aber das Problem war, mein Freund saß neben mir. Und dann kamen wir ins Gespräch und sie fragte meinen Freund, ja, wo kommst du denn her? Und er sagte, aus Argentinien. Oh Mist, okay, wo komme ich her? Ja, ich komme aus Duisburg. Okay, das funktioniert nicht. So, dann sagte sie, ja, fragt sie meinen Freund, ja, was ist denn dein Vater vom Beruf? Ja, mein Vater ist Pastor. Ach du Jammer, okay. Hey, mein Vater ist Kommissar. Okay, gut, da konnte ich mithalten, wunderbar. Und dann sagte sie, boah, ich gehe echt gerne Schuhe kaufen, aber irgendwie will keiner mit mir Schuhe kaufen. Oh, ich gehe gerne Schuhe kaufen. Ich liebe es, Schuhe zu kaufen. Und dann sagte sie, ja, irgendwie, ich würde gerne joggen gehen, aber ich finde keinen, der mit mir joggen geht. Ich gehe liebend gerne joggen, ich bin gern dabei. Aber dann kam die alles entscheidende Aussage, und zwar drehte sie sich zu meinem Freund und sagte, kannst du mir gleich bei den Vorbereitungen für den Abend helfen? Und da wusste ich, der Zug ist abgefahren. Aber nach 3 Jahren tiefer Seelsorge in meiner Gemeinde bekam ich eine zweite Chance. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und mit dieser Frau bin ich seit 15 Jahren jetzt verheiratet. Sie hat meine innere Schönheit entdeckt, auch wenn das Äußere vielleicht sie nicht beeindruckt hat, aber die innere Schönheit. Deswegen, wir werden aufhören, durch die Kraft Gottes werden wir uns nicht mehr vergleichen, okay? Wir werden uns nicht mehr vergleichen durch die Kraft Gottes. Wir werden durch die Kraft Gottes aufhören, uns ständig zu vergleichen. Warum? Hört euch folgenden Vers an. Jakobus 3, Vers 14 bis 16 sagt folgendes. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern, jetzt hört zu, sondern sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Neid und Eifersucht sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Warum sieht unsere Welt gerade so aus, wie sie ist? Unsere Welt von Neid und Eifersucht geprägt ist, von selbstsüchtigem Ehrgeiz. Und das führt in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Daher werden wir durch die Kraft Gottes aufhören, uns zu vergleichen. Mache deinen Selbstwert nicht mehr von Leistungen, Umständen, Gefühle oder deinem Besitz abhängig. Je mehr du Erfüllung bei Gott findest, je mehr Christus alles ist, was du brauchst, wirst du weniger abhängig sein und tendieren zu Eifersucht. Ich weiß nicht, wie das praktisch bei dir aussehen kann. Vielleicht ist es bei dir an der Zeit, dass du einfach mal eine Pause machst von den ganzen sozialen Medien, von Instagram und Facebook und einfach mal rausgehst. Vielleicht solltest du bestimmte Kataloge dir nicht mehr nach Hause bestellen, weil du siehst die ganzen schönen Dinge, die man kaufen könnte und was für schöne Sachen die Leute alle anhaben. Vielleicht solltest du dir diese Kataloge erstmal nicht bestellen oder aber bestimmte Fernsehsendungen nicht mehr sehen oder vielleicht Pinterest von deinem iPhone löschen, dass du nicht einmal ständig diese Dinge siehst oder vielleicht auch bestimmte Messen nicht mehr hingehen, wie die Bootmesse oder die Automesse, wo irgendwelche Wünsche geweckt werden. Wir werden aufhören, uns zu vergleichen, weil es gottlos ist, unser Leben zerstört, uns unzufrieden zurücklässt. Das Zweite, was durch die Kraft Christi tun werden, ist, wir werden eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren. Wir werden eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren. Das Problem der Unzufriedenheit sind nicht unsere Umstände oder Gefühle, sondern unsere Einstellung. Sprüche 15, Vers 15 sagt Folgendes. Für den Niedergeschlagenen ist jeder Tag eine Qual. Für den Niedergeschlagenen ist jeder Tag eine Qual. Einige von uns kennen solche Leute. Einige von uns sind solche Leute. Es gibt irgendwie keine guten Tage. Heute ist echt kein guter Tag. Ich meine, jetzt scheint ja noch die Sonne, aber gleich fängt es wieder an zu regnen. Und oh, meine Kinder heute Morgen, boah, die haben mich so gestresst. Dass, wenn der Tag schon so anfängt, was wird wohl aus dem Tag noch alles werden? Schon mal irgendwie sowas gehört? Vielleicht schon mal irgendwie sowas gesagt? Ja, ey, bei all dem, ey, ich verliere hier noch echt den Kopf. Jemand sagte mal, sag nur die Dinge, die du wirklich meinst. Ich verliere noch echt den Kopf. Ey, bringt mich noch irgendwann ins Grab. Und das ist genau das, was ich will. Okay? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Meine Kinder sind den ganzen Tag schon schrecklich. Mein Auto springt nie richtig an. Alles ist immer dramatisch. Aber der Vers 15 geht weiter. Aber für den Glücklichen ist das Leben ein Fest. Für den Glücklichen, der den gleichen Tag hatte wie der Bedrückte, er sieht die Segnung. Der Glückliche ist zufrieden und sieht die Güte Gottes in seinem Leben. Der Glückliche sieht einen Berg, geht darüber hinweg, gräbt einen Tunnel oder geht um den Berg herum oder verwandelt den Berg in eine Goldmine, aber lässt sich nicht von dem Berg aufhalten. Und ich möchte so eine Person sein, die sich nicht von einem Berg aufhalten lässt, sondern entweder darüber hinweg geht, einen Tunnel gräbt, um ihn herum geht oder den Berg in eine Goldmine verwandelt. Wenn du nach den schlechten Dingen in dieser Welt Ausschau hältst, du wirst sie finden. Aber wenn du Ausschau hältst nach dem, was Gott Gutes in deinem Leben tust, du wirst es finden. Und wenn du nach Gottes Segnung Ausschau hältst, du wirst sie finden. Aber für den Glücklichen ist das Leben ein Fest. Deswegen schreibt der Psalmist im Psalm 103, ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Er erinnert sich selber daran, weil wir tendieren dazu, in Unzufriedenheit abzurutschen. Aber durch die Kraft Gottes, wir werden eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren. Und das macht er. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Er heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Er schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Deswegen ermutige uns der Psalmist immer wieder, uns an die guten Dinge zu erinnern. Jemand sagt mal Folgendes. Zähle deine Segnungen anstatt deiner Aufgaben. Zähle deine Gewinne anstatt deiner Verluste. Zähle deine Freude anstatt deiner Trauer. Zähle deine Freunde anstatt deiner Feinde. Zähle dein Lächeln anstatt deiner Tränen. Zähle deinen Mut anstatt deiner Angst. Zähle deine Gesundheit anstatt deiner Krankheit. Zähle auf Gott anstatt auf dich. Willst du ein Leben haben, das voller Zufriedenheit geprägt ist, das einer unendlichen Party gleicht, dann vergiss nicht, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Genieße, was Gott dir gegeben hat, anstatt dich das nach dem zu sehnen, was du vielleicht gerade nicht hast. Vielleicht kannst du sagen, ja, ich wünsche mir irgendwie ein neues Auto. Danke Gott, dass ich ein Auto habe. Das macht dich zu den Top 5 reichsten Menschen auf dieser Erde. Ich wünschte, wir hätten ein größeres und schöneres Haus. Nein, danke Gott, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und eine Toilettenspülung, die funktioniert. 50% der Weltbevölkerung haben das nicht. Das ist ein Segen Gottes. Unsere Kirche, die wechseln wir mal. Jetzt haben wir schon einen zweiten Gottesdienst. Das ist viel zu anstrengend. Danke Gott, dass wir mehr Gottesdienste brauchen, weil mehr Menschen die gute Botschaft von Jesus Christus hören wollen. Die Musik ist mir zu laut und hey, danke Gott, dass wir hier uns treffen können und laute Musik machen können. Das ist der Hammer. Vielleicht kommt es einigen von euch so vor, dass euer Leben sich manchmal so anfühlt, als ob einige Dinge überhaupt keinen Sinn machen. Manche Leute leben das Leben so und denken, hey, mein Leben gleicht irgendwie dieser Zeichnung. Einige, die schlau sind, die sehen sofort, was ich meine, aber manchmal sieht man nicht sofort in den Umständen, was eigentlich Gott tut. Aber mein Leben fühlt sich manchmal so an, du hast jede Menge irgendwo wahlloser Striche in dem Leben. Du fragst dich, Gott, was hast du eigentlich vor? Was für einen Sinn hat mein Leben? Aber an dem Punkt, wo wir kommen müssen, ist, Christus zu finden in all dem, denn das ist das Geheimnis. Sprüche 29, Vers 18 sagt, wenn Menschen nicht sehen können, was Gott Gutes tut, stolpern sie über sich selbst. Und wenn dein Leben genau so aussieht, du hast das Gefühl, es sind jede Menge lose Striche, das macht alles keinen Sinn. Gott, was machst du mit meinem Leben? Bete von ganzem Herzen, dass Gott dir Kraft schenkt, Jesus in allem zu finden. Denn alles, was es braucht, sind Augen zu sehen, dass J-E-S-U-S in deinem Leben eingewoben ist. Wenn Menschen nicht sehen können, was Gott tut, dann stolpern sie über sich selbst. Ich habe mich entschieden, ich bin dankbar, dass ich Steuern zahle, denn es bedeutet, dass ich Arbeit habe. Ich bin dankbar dafür, dass meine Kleidung vielleicht nicht mehr passt, denn es bedeutet, ich habe genug zu essen. Für meinen Schatten, der mir bei der Arbeit zuschaut, und es bedeutet, ich bin draußen in der Sonne. Für einen Rasen, der gemäht werden muss, Fenster, die geputzt werden müssen und Gartenzäune, die repariert werden müssen, denn es bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für den freien Platz am anderen Ende des Parkplatzes, denn es bedeutet, dass ich fähig bin zu laufen. Ich bin dankbar für die hohe Heizrechnung, denn es bedeutet, dass mir warm ist. Ich bin dankbar für all die Beschwerden über die Regierung, denn es bedeutet, wir haben Pressefreiheit. Ich bin dankbar für die Frau, die hinter mir im Gottesdienst immer schief denkt, denn es bedeutet, ich kann hören. Ich bin dankbar für die Berge an Wäsche, die gewaschen und gebügelt werden muss, denn es bedeutet, dass meine geliebte Familie in der Nähe ist. Ich bin dankbar für den Wecker, der früh am Morgen klingelt, denn es bedeutet, dass ich lebe. Ich bin dankbar für Müdigkeit und Muskelkater am Ende des Tages, denn es bedeutet, ich konnte produktiv sein. Ändere deine Perspektive, kultiviere Dankbarkeit in deinem Leben. Die Antwort auf Unzufriedenheit, Undankbarkeit und Eifersucht ist, dass wir unseren Blick neu auf Gott richten und ihm danken für das, was er unserem Leben schenkt. Durch die Kraft Christi werden wir aufhören, uns zu vergleichen. Und durch die Kraft Christi werden wir eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren. Denn wir haben das Geheimnis der Zufriedenheit gelernt. Dass egal, ob ich viel habe oder wenig habe in meinem Leben, das Geheimnis ist, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Ich weiß nicht, was dich angesprochen hat oder ob du angesprochen worden bist, aber ich glaube, wir alle haben Dinge in unserem Leben, wo wir einfach neu Jesus in den Mittelpunkt stellen müssen, wo wir vielleicht unsere Perspektive verloren haben, wo wir auf Dinge geschaut haben, die nicht so optimal gerade laufen. Und mein Gebet ist, wofür ich gerne beten möchte, dass wir neu Jesus Christus sehen, Jesus in allem. Und wenn es in Ordnung ist, lasst uns für einen Augenblick kurz die Augen schließen. Und ich möchte euch gerne segnen, dass Gott euch eine neue Perspektive schenkt. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Kraft in unserem Leben. Und ich bete von ganzem Herzen, Gott, dass jede Art von Neid und Eifersucht und Unzufriedenheit, die sich irgendwie unsere Seele eingegraben hat, ich bete, dass du jetzt kommst und diese Wurzel der Unzufriedenheit aus unserem Leben herausbringst. Bete von ganzem Herzen, Gott, dass du neu kommst mit deiner Gnade und Liebe, unser Leben erfüllst. Ich bete da, wo wir so geprägt sind, in unserem Leben auf die negativen Dinge zu schauen. Ich bete, dass du uns neue Augen schenkst, eine neue Brille schenkst, dass wir Jesus in allem sind, dass wir Jesus in allem sehen. Der Psalmist schreibt, hier meine Augen zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich danke dir, Jesus, dass du jede Lebenssituation siehst, alle Umstände siehst, auf der Arbeit, in Beziehungen, in den Familien. Und Gott, wir wollen heute Morgen unsere Augen heben auf dich, Herr Jesus, und auf das, was du in unserem Leben tust. Ich danke dir, dass alle Dinge, die in unserem Leben geschehen, zum Besten dienen werden, weil wir dich lieben. Im Namen von Jesus. Amen, Amen. Lass uns einen Augenblick noch stehen bleiben. Vielleicht bist du das erste Mal hier oder du kommst schon ab und zu hier hin, aber du hast Jesus Christus noch nicht wirklich persönlich erlebt. Ich glaube, dass heute ein genialer Zeitpunkt ist, diesen Jesus persönlich kennenzulernen und in dein Leben einzuladen. Wie ich vorhin erzählt habe, mein Leben war geprägt durch Vergleichen, durch ständiges Vergleichen. Ich bin aufgewachsen mit 6 Brüdern. Das heißt, mein Leben war geprägt von Anerkennung, auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung. Gut beim Sport sein, gut in der Schule sein, gut bei Mädels ankommen, um irgendwie Anerkennung und Bestätigung von Leuten zu bekommen. Und dann, eines Tages, meine Eltern haben mich auf irgendeine Jugendfreizeit geschickt in den tiefsten Osten von Deutschland. Gab es nur Kühe und Felder und dann diese Jugendfreizeit. Und ich wollte da nicht hin, weil Silvester sind die besten Partys und ich wollte auf die Party gehen. Dann war ich bei dieser Jugendfreizeit in der hinterletzten Reihe und ich war nur da, weil ein hübsches Mädel war, von der ich was wollte. Deswegen saß ich in diesem Gottesdienst. Und im Gottesdienst ist etwas passiert, was mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Als ich da saß, nichts von Gott wissen wollte, weit entfernt war mit all dem, wie mein Leben aussah, in dem Augenblick kam Gott zu mir. Ich dachte, ich muss erst gut sein, um zu Gott zu kommen und erst gucken, dass mein Leben in Ordnung ist, aber in dem Augenblick kam Gott zu mir. Er hat wirklich von ganzem Herzen gespürt, wie Johannes 3, Vers 16 Realität ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das war einfach nur ein Vers für mich, aber in dem Augenblick ist die Liebe Gottes so in mein Herz gekommen, dass ich angefangen habe, einfach zu heulen, wo ich gesagt habe, das kann gar nicht wahr sein, du kannst mich gar nicht lieben mit all dem, was in meinem Leben ist. Und er mir gesagt hat, es geht nicht darum, was du getan hast, sondern es geht darum, was ich getan habe. Und mein Gebet, mein Herzenswunsch von ganzem Herzen ist, dass wenn du das noch nie erlebt hast, diese Liebe Gottes noch nie gespürt hast, seine Vergebung noch nie erlebt hast, dann ist das dein Augenblick heute Morgen, dass du das erlebst. Und vielleicht können wir alle Augen kurz schließen. Wenn das du bist, ich möchte dich gleich herausfordern, dass du deine Hand hebst. Und wenn du Christ bist, dann fang jetzt einfach an zu beten, dass Gott heute Morgen hier wirkt und Menschenleben verändert. Aber wenn du es du bist und du weißt, dass du Gott in deinem Leben brauchst, dass du seine Liebe einfach erfahren möchtest. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon mal getroffen, aber dein Leben ist weit, weit weg von dem, wo du weißt, wie es eigentlich aussehen sollte. Dann möchte ich dich ermutigen, wenn ich bis 3 gezählt habe, einfach deine Hand kurz zu heben als ein Zeichen, dass du sagst, ja, ich möchte Jesus heute Morgen in mein Leben einladen. Da, wo du bist, ist zwischen dir und Gott. Wenn du das bist, ich zähle bis 3, dass du kurz deine Hand hebst und ich werde nichts Komisches machen, ich werde dich nicht nach vorne bitten, ich möchte einfach von hier vorne, von ganzem Herzen für dich beten und ich bete, dass das, was ich erlebt habe, in dem Augenblick, wo mein Herz einfach weich geworden ist, wo mein Herz einfach neu erfüllt worden ist von Frieden, wo ich nicht mehr getrieben war, irgendwas zu performen, zu leisten, dass du das auch erlebst. Da, wo du bist, heb einfach kurz die Hand. 1, 2, 3, da, wo du bist, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist noch irgendjemand hier, den ich das Gebet mit einschließen darf? Fantastisch. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der diesen Mut heute Morgen hatte, diese Hand zu heben. Und Gott, ich bete von ganzem Herzen, dass du gerade jetzt kommst mit deiner wunderbaren Liebe, mit deiner wunderbaren Kraft und dass du jedes einzelne Leben erfüllst. Ich danke dir für Freiheit vor unserer Vergangenheit. Egal, was sich da angehäuft hat, egal, was für ein Gepäck sie mit uns sich rumtragen. Ich danke dir, dass sie Freiheit erleben, dass sie deinen Frieden spüren, dass sie deine Liebe empfangen, Gott. Ich bete, dass du ein Werk tust, was du nur tun kannst. Ein Werk der Freiheit, der Versöhnung im Namen von Jesus. Amen, Amen.